Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, ich möchte einen Vers oder zwei vorlesen, bevor wir unser Thema weiterfahren. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13. Petrus schreibt an die Gemeinden: Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Wir hören sehr viel von Christenverfolgung seit 2000 Jahren bis heute und nicht nur hier, auf der ganzen Welt. Und die Frage, warum werden wir hier nicht verfolgt? Klar, wir haben ein anderes Rechtssystem hier, aber grundsätzlich, wenn wir uns auch das gesamte Neue Testament uns anschauen, die Urgemeinde in den verschiedenen Gemeinden gilt grundsätzlich: Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Fragt er. Das ist grundsätzlich. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Also ich wollte diesen Vers auch als Ermutigung für uns. Standardsituation sehen wir die Gemeinden in den meisten Orten, wo sie waren. Ob sie jetzt die gesamte Achse eigentlich von Jerusalem bis Rom, die wurden überall geachtet. Die haben Ansehen genossen. Heißt nicht, dass sie niemals ein Problem hatten, aber grundsätzlich war eigentlich eher die Standardsituation, dass sie geachtet und ein Ansehen, gutes Ansehen genossen haben in der Gesellschaft, wo sie waren. Wir wollen unser Thema, die göttliche Ordnung, fortsetzen heute. Teil 2. Wir werden uns nochmal gedulden müssen. Da kommt ein Teil 3 und ich hoffe, dass auch das letzte Teil sein wird. Ich habe gehofft, ursprünglich, dass wir in 2 Teilen das beenden können, habe ich keine Freiheit gehabt, das zu beenden. Wir werden Teil 2 jetzt durchgehen. Wir haben verstanden über die göttliche Ordnung Haupt und Ausführenden. Das Haupt verkündet seinen Willen, der Ausführende gehorcht. Das heißt, der Ausführende hat auch einen Willen. Und er kann gehorchen oder eben nicht gehorchen. Und da wollen wir uns mit dem Thema ein bisschen tiefer auseinandersetzen, weil wir auch im Endeffekt, wir haben die erste Beziehungsebene zwischen Vater und Sohn gesehen, auch Sohn und der Gemeinde oder Sohn auch einzelnen Personen. Und wir haben zu gehorchen, das heißt, wir haben auch einen Willen, aber wir können auch nicht gehorchen. Da wollen wir das ein bisschen tiefer und mehr beleuchten. Wir haben letzten Sonntag die göttliche Ordnung, Haupt und Ausführender, in Gottes Wort studiert und Folgendes festgestellt. Das Haupt verkündet dem Ausführenden seinen Willen, also Willensoffenbarung. Das Haupt sagt, was er will. Das können wir erkennen. Der Ausführende setzt den Willen des Hauptes um. Das ist die göttliche Ordnung, dass wir gehorsam sind. Weiter haben wir festgestellt, der Gottvater ist der Urheber von allem. Von ihm kommt der Wille. Und jeder, der in der nächsten Ordnungsreihe, könnte man sagen, hat nichts anderes zu verkünden außer dem Willen des Vaters. Er ist der Urheber von allem. Die göttliche Ordnung sagt uns, dass sich jeder dem Willen des Vaters unterstellen soll. Heute wollen wir folgende Punkte angehen. 4 Punkte. Der erste Punkt ist: Besitzt der Mensch überhaupt einen unabhängigen, freien Willen? Das wird uns ein bisschen herausfordern, aber wir wollen anhand der Schrift sehen, wie diese Frage zu beantworten ist. wir leben in Freiheit. Freiheit ist ein Riesengut. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass der Mensch in der Endkonsequenz gar keinen freien Willen hat, oder doch, dann ist das schon sehr elementar für unser Leben. Zweiter Punkt ist Gehorsam bei Jesus und bei Luzifer. Wir wollen schauen, diese zwei Wesen im Universum, wie haben sich eigentlich verhalten in Bezug auf den Gehorsam? Der dritte Punkt ist, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Das Haupt verkündet seinen Willen. Wir wollen gehorchen und in diese göttliche Ordnung hineingehen. Das ist sehr schön. Das ist auch eine Entscheidung von uns. Jetzt stellt sich aber die Frage in der Praxis, ja, wie kann ich den Willen erkennen? Da kann jeder sagen, ja, heute stehen wir da am Sonntagmorgen und ich verkündige jetzt den Willen Gottes in der einen oder anderen Situation. Ist das so? Oder jeder liest für sich oder betet für sich? Das wird man auch sehen. Und der vierte Punkt, was sind die Konsequenzen oder die Auswirkungen für mich, wenn ich mich dem Willen Gottes unterordne oder auch nicht? Wir gehen jetzt in den ersten Punkt rein. Besitzt der Mensch überhaupt einen unabhängigen, also freien Willen? Jeder, der sich dem Willen des Vaters entzieht und nach seinem eigenen Willen handelt, begeht die Ursünde und ist bewusst oder unbewusst dem Willen des Teufels unterstellt. Wir müssen uns entscheiden, natürlich, gehorsam oder nicht gehorsam zu sein. Und das ist eine Willensentscheidung. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass die beiden Wesen, Hauptkontrahenten in diesem Universum, an die Willensfunktion der Menschen heran wollen. Jesus und Luzifer. Das ist in der Welt nicht gewünscht zu hören, dass ich meinen Willen entweder eigentlich Gott unterordne oder automatisch dem Luzifer oder dem Teufel. Ja, ich habe aber einen dritten Weg. Ich habe meinen eigenen Willen. Das ist ein Trugschluss. Das ist eine Lüge. Es gibt keinen. Wir werden sehen anhand der Schrift. Seit der Erschaffung der Welt besteht der Kampf um den Willen des Menschen zwischen dem Geist des Lichts und dem Geist der Finsternis, zwischen Jesus und Luzifer. Es klingt nach Schwarz-Weiß-Malerei. Das höre ich auch ab und zu, auch von dem einen oder anderen Freund von mir, wenn ich das Thema oder ein anderes auch bespreche. Und sage, ja, das ist ja einfach, das ist ja Schwarz-Weiß. Aber die Schrift kennt kein drittes Reich, außer dem Reich des Lichts oder das Reich der Finsternis. Da kann man fragen, ist es wirklich so, dass der Mensch in der Endkonsequenz keinen eigenen Willen besitzt und nur eine der beiden Möglichkeiten hat? Entweder dem Beispiel Jesu zu folgen und den Willen des Vaters anzunehmen, wie Jesus gesagt hat, Vater, dein Wille geschehe, oder dem Beispiel Luzifers zu folgen und sich dem Willen des Vaters zu widersetzen und zu sagen, wie Luzifer, ich will. Natürlich haben wir eine Willensentscheidung zu sagen, das eine oder das andere. Aber was ist das eine und was ist das andere? Entweder mache ich Gottes Willen zu meinem Willen oder mache ich den Teufels Willen zu meinem Willen. Es gibt keinen eigenen Willen für mich. Und die meisten Menschen wollen eigentlich weder mit dem Willen Gottes zu tun haben, noch zugeben, dass sie den Willen des Teufels annehmen. Die Antwort ist ja, es gibt keinen dritten Weg. Wir werden das auch weiter sehen. Der Teufel suggeriert den Menschen laufend, dass sie einen eigenen Willen haben. Und es zur wahren Freiheit gehört, dass der Mensch seinen eigenen Willen realisieren kann. Sonst, sagt er, bist du ein Knecht, du bist kein freier Mann. Stimmt. Wir sind in der Hinsicht keine freien Menschen. Deshalb sagt auch Paulus, ich bin der Knecht Jesu Christi. Vorher war ich der Knecht des Satans. Und das wissen wir, und das sagen wir, und das proklamieren wir auch. Und wir schämen uns nicht, wir freuen uns. Gott sagt, ihr seid meine Kinder. Aber wir wissen, er hat uns erkauft. Wir sind sein Eigentum jetzt. Und sein Wille soll unser Wille werden. Was der Teufel suggeriert, dass der Mensch einen eigenen freien Willen hat, ist die Lüge des Teufels, mit der er auf subtile Art und Weise schon immer die Menschen in seinen Bann ziehen und zur Auflehnung gegen Gott bringen möchte, weil der Gedanke sehr faszinierend ist. Freien Willen, Freiheit, freie Wille. Du musst nie auf Gott hören. Auch bei Eva, Adam und Eva. Aber die ganze, seitdem das Universum existiert, ist immer wieder die gleiche Sünde. Du hast doch einen freien Willen. Die Wahrheit ist, dass der Mensch keinen unabhängigen freien Willen hat. In Epheser 2, Verse 1 und 3 lesen wir: Auch euch, die ihr tot waret durch eure Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geiste, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welchen auch wir alle einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches, sehen wir das? Früher haben wir nach dem Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren Kinder des Zorns von Natur gleich wie die anderen. Vorher haben wir nach dem Willen des Fleisches gehandelt. Heute wollen wir nach dem Willen Gottes handeln. Es gab keine Übergangsphase und es gibt auch keine Übergangsphase zwischen dem Handeln nach dem Willen des Satans und dem Handeln nach dem Willen Gottes. Die Wiedergeburt ist ein Zeitpunkt, wo der Mensch einen neuen Geist bekommt und ist vom Neuen geschaffen, wo der Heilige Geist in unser Herzen einzieht. Es gibt keine Übergangsphase, neutrale Phase, wo man sagt, jetzt hat weder der liebe Gott hier was zu sagen, noch der Teufel hat was zu sagen. Zwar können wir versuchen, uns über die Vernunft, über das eine oder andere zu entscheiden, aber stärker ist doch die unterbewusste Stimme, die uns einflüstert, wie verlockend dieser Apfel zu essen sei. Und wie wenig es ausmacht, dass man mal eben von der verbotenen Frucht probiert und man gönnt sich ja sonst nichts. Also wir merken, das sind die zwei Stimmen. Das sind nicht unsere eigene zwei Stimmen. Das ist die eine, die Stimme des Vaters, und die andere ist die Stimme des Teufels. Die eine sagt, stell deinen Willen unter Gottes Willen. Mach das wie Jesus. Dein Wille ist mein Wille. Ich will deinen Willen tun. Und der Satan sagt, nein, ich will meinen Willen durchsetzen. Ich bin gleich wie du. Ich bin sogar noch größer. Paulus sagt in Römerbrief, Kapitel 7 und fortlaufend ab Vers 15, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und da merken wir hier auch die zwei Stimmen in Paulus, wo er ständig den Kampf hat. Stellt er seinen Willen unter dem Willen Gottes oder unter dem Willen des Teufels? Er will zwar, er ist vom Neuen geboren und er möchte den Willen Gottes tun, keinen eigenen Willen zu haben. Aber der Teufel versucht ihn anzugreifen, flüstert ihm ständig ein, tu das, tu jenes. Das hat Gott auch schon so gesehen, denn nach der Sintflut sagt er, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 1. Mose 8, 21. Also vom Anfang an war das so, dass die Menschen in ihrem Herzen, wenn sie Gott nicht haben, nach dem Bösen trachten und nach dem Bösen dichten. Wir gehen zum zweiten Punkt. Wir wollen uns beide Wesen, beide Personen, Jesus und Luzifer, anschauen. Wie haben sie sich verhalten in Bezug auf diese göttliche Ordnung, Willenserklärung des Vaters, des Gottes und dem Gehorsam. Luzifer sagt, ich will. Es ist ein krasser Gegensatz zu dem, was Jesus gesagt hat. Ich will. Und so hat die Ursünde begonnen und die hat nie aufgehört. Alles, was Sünde ist, fängt mit ich will an. Bis heute. Wenn wir uns irgendeine Sünde betrachten, kommt von dieser Ursünde. Ich will. In Jesaja 13,14 haben wir letzten Sonntag gelesen, Luzifer sagt, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren und auf Wolkenhöhen dem Allerhöchsten mich gleich machen. Luzifer, der Satan, möchte jeden zur gleichen Sünde verleiten, so dass der Mensch seinem Beispiel folgt und sich nicht dem Willen Gottes unterordnet, sondern widersetzt. Mehr braucht er nicht zu tun. Nur an die Willensentscheidung, an Willensfunktionen des Menschen heranzukommen und ihn dazu zu bringen, dass der Mensch sagt, ich will das eine, ich will das andere. Was Gott will, interessiert mich im Moment nicht. Und dann hat er alles erreicht. In Matthäus 16, Verse 22, 23 lesen wir, da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. In dem Moment, wo wir menschlich unseren eigenen Willen durchsetzen wollen, sehen wir, das ist von Satan. Er hat ihm eingeflüstert, sag's ihm, er soll das nicht tun. Das ist aber sein Heilsplan. Jesus ist der Einzige, der immer gehorsam war. Und deshalb hat er auch diese Angriffe des Teufels abgewehrt, wie auch bei der Versuchung, nachdem er gefastet hat. Schauen wir uns jetzt an, wie Jesus mit dem Thema Gehorsam umgegangen ist. In Lukas 22, Vers 42 lesen wir, Jesus, Gottes Sohn, kniete und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Wir werden nirgendwo sehen, dass Jesus einen anderen Willen hatte, außer dem Willen seines Vaters. In Matthäus 6, Vers 10 lehrt uns Jesus zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das beten wir sehr häufig. Und jetzt haben wir öfters beim Abendmahl auch gebetet, Vater unser, was uns Jesus gelehrt hat. Und wir sagen das auch, dein Wille geschehe. Wir müssen daran denken, ist es nur auswendig gelernt, Lippenbekenntnisse und dann ist es vorbei? Oder ist es so 24 Stunden, 7 Tage in der Woche und das ganze Leben denken wir dran, bei allem, was wir tun, denken und sagen, dass der Wille Gottes entspricht, dem Willen Gottes entspricht. Paulus folgt dem Beispiel Jesu und sagt, wir werden uns auch die verschiedenen Apostel nur als Auszug sehen, sie sind auch immer bemüht gewesen, in der göttlichen Ordnung zu wandeln. Paulus folgt dem Beispiel Jesu und sagt, im 1. Korintherbrief 16,7, denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben. Hatte seinen Willen geäußert, aber gleich konditioniert und sagt, wenn der Herr es zulässt. Und das ist auch ein roter Faden in Gottes Wort. Wir kennen das auch als Redewendung, so Gott will. Aber das ist keine Redewendung von irgendjemandem, sondern aus dem Wort Gottes, weil uns Jesus gelehrt hat, ihr sollt nichts selbst was wollen, sondern das und nur das wollen, was Gottes Wille ist. Jakobus folgt genauso dem Beispiel Jesu und schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 15, statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Wir wollen jetzt zum dritten Punkt übergehen. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Ich möchte vorangehend jetzt zwei Bibelstellen mit euch gemeinsam lesen. In der Offenbarung 5,9 lesen wir, und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das wissen wir, das steht in der Schrift und nicht nur einmal, dass wir mit seinem Blut erkauft sind. In Epheser 1,14 lesen wir, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Diese Schriftstelle zeigt uns auch, dass wir erkauft sind, nicht für irgendwas, oder wir kaufen oft irgendwas und werfen das nachher weg. Das ist aber nicht so bei Gott. Wir sind viel zu wertvoll, dass wir weggeworfen werden. Er hat uns erkauft und zu seinem Eigentum gemacht und zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit. Nachdem wir diese zwei Schriftstellen uns jetzt angeschaut haben, stellt sich die Frage, wir Christen, die Jesus mit seinem Blut für Gott erkauft und zu dessen Eigentum gemacht hat, haben erkannt, dass wir uns gänzlich dem Willen des Vaters, also unseres Eigentümers, unterstellen sollen. Wie kann ich praktisch erkennen, was der Wille Gottes ist, damit ich mich überhaupt dem unterordnen kann? Wichtig ist für uns, dass wir es verstehen, verinnerlichen und leben. Es gibt keinen dritten Bereich, wo unser freier Wille agiert. Egal wie wir uns entscheiden, entweder haben wir unseren Willen, dem Willen Gottes, untergeordnet oder dem Willen des Satans untergeordnet. Klingt böse, ist aber auch böse. Deshalb wollen die Menschen allgemein nicht wahrhaben. Natürlich, die Welt kann das Ganze gar nicht erkennen, weil die Welt gar nicht erkennen kann, dass der Mensch einen Geist hat und dass der Satan in diesem Geist wohnt und diesen Geist beherrscht. Der Satan ist ein Verblender und er verblendet die Menschen, dass sie gar nicht erkennen. Aber es geht darum, dass wir Christen, die wir das erkannt haben, verstehen, dass keine neutrale Zone für unseren Willen gibt, wo wir eigenen Willen unabhängig von Gott oder unabhängig von Satan haben können. Soll ich auf den Pastor oder auf einen anderen Geistlichen hören, der Gottes Willen empfängt und uns diesen vielleicht am Sonntag kundtut? Das machen wir vielleicht hier nicht unbedingt, weil wir uns allen gegenseitig gesagt haben, wir haben erstens keinen Pastor und zweitens, wir wollen nicht unmündig sein, sondern mündig. Wir hören gerne die Botschaft, wir studieren das, wir lernen das, wir verinnerlichen das, wir wollen das auch leben, aber wir verlassen uns nicht auf einen Menschen, der uns Gottes Willen kundtut, ohne dass wir es selber prüfen können. Oder warten wir auf Prophetien, die uns Gottes Willen offenbaren? Prophetien gibt es natürlich, das ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Aber es heißt immer, es muss geprüft werden. Wenn man heute sagt, ja, ich habe Vertrauen zu ihm. Vertrauen, blindes Vertrauen können wir nur zu Gott haben, aber zu keinem Menschen. In der Tat ist es eine sehr große Gefahr, wenn wir uns als unmündige Christen auf Geistliche verlassen, ohne das Gesagte anhand der Schrift prüfen zu können. Die unmündigen Christen sind die Opfer der falschen Propheten. Weil wenn einer den Willen Gottes verkündigt, und das stimmt ja gar nicht, dann ist es der falsche Prophet. Früher, im alten Bund, wurden sie in aller Regel gesteinigt. Heute, in der säkularen Welt, gibt's das nicht. Da gibt's eine Strafprozessordnung und da gibt's keine Steinigung für solche Taten. Aber in der geistlichen Welt sind die unmündigen Christen im Endeffekt die Opfer der falschen Propheten, weil sie alles glauben, was der Engel des Lichts ihnen als Gottes Willen verkauft. Sitzen da, was der Prophet sagt, wird schon stimmen. Und das nehmen sie auch an. Deshalb stellten und stellen immer noch die falschen Propheten eine sehr große Gefahr für den Leib Christi dar. Sie treten im Leib Christi als Propheten, Engel des Lichts, auf und verkündigen den Willen Gottes für eine bestimmte Situation oder bestimmte Zeit und somit verführen sie den Leib Christi. Nicht die wahren Propheten verführen den Leib Christi, sondern die falschen Propheten. Das war schon immer so, das ist heute noch so und es wird auch so bleiben, bis Jesus Christus wiederkommt und sein Reich errichtet. Deshalb warnte uns Jesus, aber auch die Apostel, laufend und eindringlich vor den falschen Propheten. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1 lesen wir: Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Das schreibt Johannes, das ist Gottes Wort. Wir können natürlich das ausblenden oder sagen, Vorsicht, prüfen. Jeder kann sich Prophet nennen. Und es gab in der Geschichte viel mehr falsche Propheten als wahre Propheten. Ein Beispiel hierfür aus der Kirchengeschichte ist ein Beispiel von vielen Tausenden oder Millionen oder noch viele Millionen. Aber das kennt fast jeder. Mit den Worten Deus lo vult, auf Lateinisch, Gott will es, antwortete die Menschenmenge, als Papst Urban II. Am 27. November 1095, also vor über 1000 Jahren, auf der Synode von Clermont in einer Predigt zur Befreiung Jerusalems aufrief. Ja, das ist nicht nur Pastor, das war der Papst. Ein Beispiel hierfür aus der Kirchengeschichte, das ist die Fortsetzung. Damit begründete er den ersten Kreuzzug, der zur Befreiung der heiligen Städten beitragen und den einzelnen Teilnehmern helfen sollte, ihre Sünden abzubüßen. Das ist der Wille Gottes. Attacke. Und gesagt, jawohl, das ist der Wille Gottes. Wir werden marschieren. Und das ist auch den Christen seinerzeit gesagt worden, wenn ihr mitmarschiert jetzt in den Heiligen Krieg und die heiligen Städte befreit, werdet ihr auch eure Sünden abbüßen. Die Menschen haben es mitgemacht. Warum? Weil sie unmündige Christen waren. Wären sie mündige Christen gewesen, hätten sie selber die Bibel in der Hand und nachgeschlagen oder aufgeschlagen und nachgelesen, hätten sie sofort gemerkt, hoppla, wo steht das? Reinhold hat in den letzten Monaten öfters gesagt, wenn wir irgendwas hören, was wir nicht kennen, dann fragen wir als erstes, wo steht das? Ist es von dir oder ist es von mir oder ist es von ihm? Dann schmeiß es weg. Wenn wir das nicht in Gottes Wort finden, dann schmeißen wir es weg. Das war allerdings weder das erste noch das letzte Mal, dass die Berufung auf den Willen Gottes für wieder göttliche Ziele missbraucht wurde. Alle Religionskriege, auch bis heute, werden schließlich unter Berufung auf den Willen Gottes geführt. Im Namen Gottes werden die Religionskriege geführt. Da müssen wir uns fragen, wo steht das? Finden wir irgendeine Stelle, wir sollen hier einen heiligen Krieg starten und Haufen Menschen umbringen, um irgendein Land oder ein Gebiet zu befreien? Das finden wir nirgendwo. Der letzte Punkt, was sind die Konsequenzen, Auswirkungen für mich, wenn ich mich dem Willen Gottes unterordne oder nicht? Gott sagt, lesen wir in 5. Mose Kapitel 30, die Verse 19 und 20. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Wir haben es verstanden, wir haben es verinnerlicht. Wir wollen auch das Leben, das nur zwei Wege gibt. Entweder ist Gottes Wille mein Wille oder ist der Satans Wille mein Wille. Wenn ich mich dem Satans Willen unterordne, unterstelle, werde ich Tod und Fluch ernten. Werde ich mich dem Willen Gottes unterstellen, dann werde ich Leben und Segen ernten. Ich und meine Samen. Unsere Nachkommen werden auch das Gleiche ernten, wenn sie in dieser göttlichen Ordnung natürlich bleiben. Wir sehen hier in dem Galaterbrief, schreibt Paulus über die Werke des Fleisches. Wenn wir an die Werke des Fleisches denken, ist wichtig dran zu denken, der Wille des Fleisches, aber gelesen vorhin auch, ist immer der Wille des Satans. Das soll nicht so harmlos erscheinen, wenn wir sagen, der Wille des Fleisches. Ja, das ist mein Wille. Nein, eben nicht. Das sollen wir spätestens heute begreifen, wenn wir vom Willen des Fleisches reden, das ist der Wille des Teufels. Und der Teufel, der Satan, hat keine Liebe. Das ist auch wichtig zu erkennen. Der Satan hat keine Liebe, er kann nur hassen. Und was wir an Werken des Fleisches hier sehen, finden wir nirgendwo Liebe da drin. Das ist nur Hass. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage nochmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Also der so wandelt und seinen Willen, dem Willen des Satans unterstellt, wird das Reich Gottes nicht erben. Aber auch in diesem Leben, stellt euch mal vor, dass man ein solches Leben hat. Das ist ja Katastrophe. Das blenden wir auch manchmal sehr schnell aus, weil wir das auch nicht wahrhaben wollen. Aber das sind nicht wir, die das ausblenden. Das ist der Teufel, der Verblender, will uns immer wieder dazu verleiten und verführen, solche Wahrheiten zu oder auszublenden. Die Frucht des Geistes ist aber, sagt Paulus weiter, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Jetzt sollen wir uns dieses Leben vorstellen. Ja, das ist doch ein Leben im Paradies. Das ist ein Leben im Himmel. Das fängt mit dem Wort Liebe an. Also die neunfältige Frucht des Geistes, die erste Eigenschaft ist die Liebe und Gott ist die Liebe. Und wenn man sich das Wort die Liebe anschaut, sehen wir am besten im 1. Johannesbrief 4,18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Wer möchte ein Leben ohne Angst führen? Jeder. Angst beherrscht die Menschen. Es gibt kaum jemanden, der ohne Angst lebt. Auch wenn man jetzt im Moment sagt, ja, ich habe jetzt keine Angst. Aber hat Angst, dass er krank wird vielleicht, oder Angst, sein Geschäft zu verlieren, oder Angst, seine Kinder zu verlieren, oder Angst, seine Frau oder seinen Mann oder ihren Mann und so weiter und so fort. Und die Liebe, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Wenn wir von Freiheit reden, dann ist es die wahre Freiheit, wenn wir unseren Willen, Gottes Willen unterordnen. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Fazit. Bevor wir zu dem gehen, wollen wir das Teil 3 behandeln, irgendwann nächsten Monat. Wir haben nächsten Sonntag den ersten Sonntag im Monat, da werden wir eine Botschaft sehr wahrscheinlich von Oliver empfangen. Dann wird Reinhold an der Reihe sein mit dem einen oder anderen Thema. Aber wir werden das dritte Teil behandeln mit Haupt- und Ausführenden. Jesus und die Gemeinde, Jesus und die Ehe, Mann und Frau. Aber es war wichtig, dass wir erkennen, was das bedeutet, Haupt. Haupt verkündet den Willen. Und nicht seinen eigenen Willen, sondern den Willen Gottes. Da kann keiner sich hinstellen und sagen, okay, das musst du machen. Das ist nur der Wille Gottes. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, hat zu keinem Zeitpunkt seinen eigenen Willen der Gemeinde offenbart, sondern den Willen Gottes der Gemeinde offenbart. Fazit zu dem Thema der Wille Gottes, der Auftrag an uns und wie wir gehorsam diesen Auftrag ausführen. Lasst uns voll des Geistes werden. Wenn wir unseren Willen, Gottes Willen, unterordnen und in seinem Willen wandeln, werden wir voll des Geistes werden. Alles andere ist Hokuspokus, mach das, mach jenes. Das ist nur eine Verwirrung, die uns von der Wahrheit wegbringen will. Lasst uns gehorsam sein und Jesus nachahmen. Wie er gesagt hat, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Lasst uns nach dem Willen Gottes und nicht nach dem Willen des Fleisches richten. Und lass uns in der Heiligung leben. Lasst uns die Frucht des Geistes ernten und jetzt und bis in die Ewigkeit freuen. Eigentlich, wir als Christen haben wir die Ermutigung, dass wir nie, nie, nie auf die Idee kommen, eigenen Willen unabhängig von Gott durchsetzen zu wollen. Schöneres Leben gibt es nicht. Halleluja und Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.